Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde an den Futsal-Endgeräten. Hier ist wieder euer wöchentlicher Futsal-Podcast 2x20 netto mit eurem Futsal-Ökonomisten Daniel Weimer hier am Mikrofon und eurem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
Ja, hallo Daniel. Wöchentlich, ja. Letzte Woche haben wir ein bisschen aus verschiedensten Gründen verpennt. Anfang der Woche warst du sehr angeschlagen und Ende der Woche war ich komplett dicht. Terminlich.
Ja, ich hatte Corona, sag nur, dass ich zu Hause rumgelungert habe. Immer nur darauf gewartet, wir könnten noch aufnehmen, Sebastian. Ja, wohl, so gut ist es nicht. So gut
ist es nicht. In der zweiten Wochenhälfte. Also, ne, das war eine ganz unglückliche Woche in der Hinsicht. Aber nicht schlimm, weil wir haben ja nie gesagt, dass wir feste Termine haben. Aber wir bemühen uns wöchentlich zu plaudern hier.
Vorwiegend wöchentlich.
Gut. Aber hallo an alle da draußen und schön, dass ihr reinschaltet, reinhört an eurem, wie sagst du immer so gerne, Futsal Endgerät.
Podcast Endgeräten oder Endgeräte, Podcast. Ja. Haben wir doch mal zusammen hier erarbeitet, wie das heißt.
Ja, was auch immer. Aber wir haben es wieder vergessen, unabhängig davon, Endgeräte, genau.
Ja, genau.
Ja, Daniel, was hat uns so umtrieben in den letzten Wochen?
Ich habe hier die ganze Liste voller News aus in deutschen und internationalen Futsal ohne Bundesliga. Und am Ende haben wir heute ein Ereignis, auf das uns unser Christian Wölfeschneider gebracht hat. Ja. Und zwar das wie nennen wir es? Der größte Futsal-Skandal eigentlich.
Auch einer der aller größten sportlichen Sport-Skandal-Slapstick-Nummern, die ich jemals gesehen habe.
Genau, es ist leider so beides. Ich noch nie gesehen. Slapstick-Skandal. Und genau, ja. Eigentlich auch für die Sportwelt. Also eigentlich kann man das auch so betreffen, weil das ist schon ziemlich krass, was abgelaufen ist. Aber das machen wir ganz am Ende. Machen heute mal ein bisschen Spannungsbogen.
Und wir verlinken es natürlich auch.
Ja, wir verlinken das Video dann natürlich auch in den Shownotes. Ja. Aber jetzt starten wir mit den News aus meiner Liste. Aus meiner los zusammengewürfelten Liste der Woche war ja etwas mehr. Von daher muss ich mal gucken, wo ich überhaupt anfange. Und was war alles los? Einmal haben wir nicht nur in Deutschland Rückzüge im Futsal, sondern tatsächlich auch in Österreich. Und in Österreich hat es einen Erstligisten erwischt. Den Futsalclub Graz hat sich zurückgezogen aus der ersten österreichischen Futsalliga. Es gibt zwei. Also ist auch ein bisschen kleiner alles. Nichtsdestotrotz, ja, auch schwierig für den Futsal vor Ort. Man hat dann das Statement veröffentlicht, du hast das ja auch gelesen, das war etwas wirr, würde ich jetzt sagen. Also man hat einfach kein Geld und keine Ressourcen, aber irgendwie waren die anderen schuld. Aber ja, bitter.
Es ist immer die Umwelt, die schuld ist. Wir haben ja gerade im Vorgespräch so ein bisschen über Determinismus gesprochen, so ein bisschen Fachgesimpel über die Gesellschaft, ohne dass wir auf Futsal gekommen sind. Aber irgendwas hat dazu geführt, dass diese wunderschöne Stadt Graz, ich finde die Stadt übrigens sehr schön, gibt es da noch auf jeden Fall diesen Verein im Futsal verloren hat und damit Österreichs Futsal. Ja, schade. Ja, Daniel, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil du hast alles schon dazu gesagt, was wir dazu sagen könnten.
Dann ist ein bisschen wirr die Liste, aber ist ja okay. News in News, egal in welcher historischen Reihenfolge.
Heute macht der Futsal-Ökonomist wirre Sachen hier.
Ja.
Wie immer.
Hat wieder eine dieser klassischen Futsal-Anfragen erreicht. Von Ali aus, ich weiß nicht, Iran, Irak. Ich weiß es nicht. Ja. Und wer kennt sie nicht? Wer in Deutschland, Futsal-Deutschland, Vereine führt und den Instagram-Account oder die Facebook-Seite pflegt, kennt diese Anschreiben. Hello, my friend.
Yes. Ja. Yes. Hello, let me support Futsal in Germany.
Richtig. Und da war es wieder. Und wir haben jetzt gelernt, wie man da umgehen muss. Einfach direkt fragen, okay, wenn er kommt mit Friend und Support, einfach fragen, how much? Ja, was ist how much Support? Und dann kam auch schon wieder raus, 1000 Euro netto wollte Ali haben, oder Ali war ein Berater und hat für einen anderen Trainer gesucht. Ja. Also er wollte einen Trainer vermitteln nach Deutschland. Ganz billig, Support, Futsal, nur alles. Er braucht nur 1000 Euro plus Hotel oder Wohnung und auch nur plus Essen.
Ja, für 1000 Euro. Und du hast, das Schöne ist...
Nee, plus 1000 Euro. Also in Summe bist du dann eben bei 2000 Euro oder so.
Ja, aber man muss sagen, auch die Vorstellung, wie man hier mit 1000 Euro in Deutschland leben kann, ist auch sehr fantasievoll, ja, finde
genau,
ich.
Genau, richtig.
Und du hast ja auch, oder besser gesagt, da wurde auch entsprechend geantwortet von unserer Seite, oder? Da hast du auch, glaube ich, entsprechend reagiert. Weil,
klar, wir haben Kante gezeigt, unseren eigentlich fast schon Standard, die Standardantwort, die man geliefert, ist hier Semiprofessionalismus maximal und bisher Trainer 2000 Euro netto verdienen. Netto. Ja, da musst du fast 2,8, 3 bezahlen. Ja. Für jemanden, den niemand kennt? Ja.
Ja, so ist es. Ja.
Wird noch dauern.
Ich glaube auch, dass wir so in ferner Zeit über ein Durchschnittseinkommen von ein vierstelliges Durchschnittseinkommen für Trainer in Futsal Deutschland oder in der Bundesliga sprechen können. Das ist meine Ahnung.
Aber es bleibt dabei, obwohl wir im Futsal deutlich in der Weltrangliste unten stehen, erwartet man, dass es hier derartige Gehälter doch locker zahlbar sein müssen.
Aber Daniel, du musst auch wissen, im Ausland wird Deutschland ja auch angeworben. Ne? Wir sind auch eine Migrationsgesellschaft und da ist auch tatsächlich ist politisch gewollt, dass wir nach außen hin auch eine einladende Kultur präsentieren. Und das im Verbund mit Wirtschaftskraft, die ja grundsätzlich auch in Europa dann mit unter die Spitze darstellt, das ist gepaart wie, das ist als würdest du da im Wunderland dann ankommen. Und wenn da Futsal ist, dann muss das ja unbedingt groß sein. Und nur, also wenn du aber selbst in Deutschland lebst und auch hier die entsprechenden Gegebenheiten kennenlernst, in aller Vielfalt, die man natürlich hier vorfindet, dann weißt du natürlich, dass das nicht nur im Futsal, sondern auch allgemein ein bisschen anders aussieht und nicht nur wie durch die mediale Filterblase, die man halt dann auch im Ausland häufig über Deutschland bekommt, aussieht. Ja, spannend. Aber ja, solche Anfragen, jeder kennt sie, der irgendwie einen Account hat im Futsal Deutschland und kriegt dauernd irgendwelche Anfragen. Und dann kann man da ja mal ein bisschen quatschen. Dann merkt man auch schnell, worum es geht.
Ja. Dann gibt es interessante News aus Italien. Dort hat Pesado aus Italien zuvor die Saison, wir kennen ja den Club, die auch international oft mitgespielt haben. Man hatte auf die Champions League verzichtet und aus der Champions League sozusagen zurückgezogen zum Beginn der Saison, weil man erwartet hatte, dass man dieses Jahr sportlich nicht mithalten kann, hat aber nur den Pokal gewonnen. Ist auch eine schöne Sportstory, wie man anscheinend aus sich Kraft erkämpfen kann durch Zusammenhalt wieder. Auch wenn man unter den Erwartungen spielt, ist es manchmal besser, als mit zu hohen Erwartungen zu starten. Stichwort Weil Imdorf leider. Zeigt das Beispiel ja bei uns in der umgekehrten Richtung.
Ja, wobei bei Weil Imdorf ist die Saison ja noch nicht vorbei. Ne? Man kann ja noch Meister werden. Dann hat man alle Erwartungen, die man hat, auch hoffentlich getroffen.
Heißt sie Pesaro oder Pesado? Weil hab ich einen Tippfehler?
Pesado. Unabhängig davon hast du alle Möglichkeiten, alle möglichen Varianten genannt. Also damit hast du es abgedeckt. Auf jeden Fall bekannt und grundsätzlich eine schöne Story, wie du auch jetzt gerade schon ausgeführt hast.
Genau, Pesaro, ja. Dann gibt es auch noch internationale News aus Österreich. Dort etwas Schönes. Dort hat Stella Rossa, wer im österreichischen Futsal bewandert ist, kennt den, oder generell im europäischen Futsal kennt eigentlich Stella Rossa, eigentlich mit einer bekanntesten Clubs aus Österreich, hat ein Spiel gegen den Wiener SC Fußball ausgerichtet, mit schöner Zuschauerkulisse, schöne Sache, der österreichische Futsal-Coach Marco Babic war da, also der Nationalmannschaftscoach war auch mit da und hat auch was Schönes in dem Interview dort gesagt, indem er dann nochmal darauf hingewiesen hat, dass eben Fußball und Futsal gemeinsam sehr gut funktionieren. Er meint, sie funktionieren nur gemeinsam. Okay, der Fußball kann schon ohne Futsal irgendwie funktionieren, hat er ja auch in Deutschland. Aber gemeinsam funktionieren sie halt stärker. Das wollte er, glaube ich, auch so damit sagen. Fand ich ein wunderschönes Event. Fehlt mir in Deutschland so ein Event.
Ja, finde ich auch. Also wir haben ja schon mal so ein bisschen geschlussfolgert, dass wir in Österreich manche Prozesse sehen, die uns hier auch in Deutschland sehr gefallen würden. Ne? Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man dort ein kleineres Land hat, weniger Größe, erzeugt natürlich auch dann einfachere Prozesse, könnte man sagen, oder auch weniger Komplexität gegebenenfalls. Ist schön, es freut mich, also ich freue mich immer auf solche News aus Österreich, auch auf gute News, ne? Nachdem wir gerade auch mal schlechte News gehört haben. Und ja, Daniel, erzähl uns mehr.
Mehr gibt es aus, komm, lass uns mal bei den guten News bleiben. Es gibt eine neue Futsalliga in Deutschland und einen neuen Futsalclub. Die neue Futsalliga ist die Südbaden-Liga. Es ist aber auch erstmal wie die Thüringen-Liga und die Bremen-Liga eine Winterliga. Nach unserer Definition also Spielbetrieb weniger als 3 Monate. Zählt jetzt in unseren Statistiken, die wir immer veröffentlichen, daher noch nicht als Ganzjahresliga. Ist aber im Backlog natürlich super, jetzt eine dritte Winterliga zu haben mit 6 Teams. Mal gucken jetzt. Ist auch im DFB-Net verzeichnet, ist mit Spielerpässen. Und mit dabei ist ehemals Staufener SC um Frank Uhle, wer ihn noch kennt, vom UFC Münster. Also diejenigen, die sich in der Futsal-Szene so in den 2015ern, um das Jahr 2015 herum, auskennen oder da im Futsal aktiv waren, kennt Frank Uhle wahrscheinlich. Und Frank hat in Freiburg jetzt die Black Forest Futsal, ja, oder Black Forest Futsal gegründet. In Freiburg. Erstmal wunderschöner Standort. Und die Jungs haben, ich finde, ein super starkes Logo. Erstmal ein anderes Tier, kein Panther, sondern ein Uhu oder eine Eule. Ich denke, es ist ein Uhu.
Ja. Ja.
Und auch ein schönes, cleanes Logo. Mir gefällt es. Sebastian, ist nicht mehr so deins, richtig?
Ja, nee, also du sagst es richtig. Es ist ein cleanes Logo. Es ist schön, auch von der geometrischen Ästhetik. Also mir gefällt es auf den ersten Eindruck. Es ist aber nicht zeitlos. Weißt du, dieses Zeitlose, was wir in vielen Logos mal sehen, wo dann vielleicht mal irgendwie das auch zu einer Epoche entstanden ist. Aber an sich ist es modern und ich finde es cool. Ich finde auch diese Zweifarbigkeit cool. Black Forest Futsal finde ich cool. Hat einen internationalen Flair, ne? Schwarzwald Futsal wäre ein bisschen länger gewesen. Das fühlt sich an wie die Schwarzwald Klinik oder so. Und deswegen, ich finde es cool, dass in Freiburg, ist auch eine schöne Stadt, kann ich auch immer nur empfehlen, neben Graz auch noch Freiburg zu besuchen, wenn man mal da im südlichen Bereich unterwegs ist. Also von daher freut mich das auch. Frank Uhle, den habe ich auch schon kennengelernt. Irgendwie kam ich ja auf die Idee, als ich das hörte, dass dort jetzt ein Verein gemacht wird von dem Frank Uhle, dass so langsam die Pionierswelle wieder anrollt, also wieder zurückkommt, Daniel. Denn viele davon aus Münster, also Frank Uhle und Co., haben dann ja zu Ende studiert, haben sich im beruflichen Leben dann zwischenzeitlich jetzt etabliert. Viele Lehrer natürlich auch, die dann jetzt auch nach ihrer entsprechenden, ich sag mal, ich glaube, wie nennt man das dort, die 5 Jahres Etablierung ins Beamtenleben beziehungsweise verbeamtet werden, dann auch absolviert haben jetzt und diese Auszeit im Futsal hatten. Und dann hat man sich wieder, ja, oder besser gesagt, dann gibt man sich einer Standardisierung, einer Routine mehr oder weniger hin, die man dann erlernt im Beruf. Und dann ergeben sich wieder, ich sag mal, Potenziale in Sachen Zeit, vielleicht auch in Gedanken und Energie. Und diese könnten dann ja wieder in Futsal münden, weil es ja in der Vergangenheit sicherlich für zum Beispiel für Frank Uhle auch mit dem UFC Münster auch sehr erfolgreiche Zeiten waren, an die man sich gerne erinnert und die man vielleicht wieder gerne erleben möchte oder aufleben lassen möchte. Und warum nicht mit einem Verein wie dem Black Forest Futsal Freiburg? Denn, das wissen wir auch, die Schwelle nach oben ist immer noch klein. Man kommt sehr schnell in die Regionalliga. Und wenn man erstmal in der Regionalliga ist, hat man durchaus auch absehbar eine Chance, in die Bundesliga zu kommen. Noch. Und deswegen Black Forest Futsal, vielleicht ein ein Zeichen dafür, dass die Pioniere bald wieder da zurückkommen.
Ich finde auch
Ja,
die
also,
erstmal die Stadt
ja.
Freiburg ein schöner Standort. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der SC Freiburg, der ein großer Breitensportverein ist, vielleicht auch nicht ungewillt wäre, nach ein, zwei, drei Jahren Vorphase sich damit einzuklinken und das irgendwie da damit einzusteigen. Bin ich total gespannt auf das Projekt, muss ich sagen. Die anderen Teams sind eher so Fußball-Hobby-Teams. DJK Konstanz Futsal, SV Waltersweier und Friends Futsal, NK Hajduk Willingen, SC Niederhof Binzigen und dann gibt es die Breisgau Brasilianer. Ich habe da mal in den Kader geschaut, also davon war nicht einer Brasilianer. Also dann
Schön,
witziges Team.
BB.
Ja, die.
Freiburg-Brandenburg-Süß. Ja, geil.
Also freut mich, dass wir da
Ja.
erstmal vorerst eine neue Winterliga haben, wenn wir es so nennen möchten. Aber daraus, wir wissen das, ist es halt der erste Schritt und das ist der wichtige Schritt.
Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Schritt, vor allem in der Region, dann unten im, so tief im Süden. Schön. Und vielleicht steigt dann Kiel auf in die Bundesliga und Freiburg. Und dann haben wir auch einmal Kiel gegen Freiburg, so ein wunderbares. Sehr weit, also wenn noch Flensburg irgendwie einen Verein hätte, der aufsteigt, wäre auch toll. Einmal Flensburg gegen Freiburg, da hast du mal eine Kilometerfahrt. Das ist nicht schlecht. Einmal quer durch Deutschland.
Hauptsache
Wunderbar.
Burg, ja.
Hauptsache, genau, Burg gegen Burg. Flens gegen Freiburg. Ja, schön, schöne News, Daniel. Freut mich auf jeden Fall. Winterliga in Südbaden.
Sehr gut.
Wunderschön.
Die weiter eine schöne Nachricht. Die Fußball.de-App ist redesigned. Wem das noch nicht aufgefallen ist,
Redesign.
man kommt jetzt über die Favoriten in der App direkt auf, oder über die Favoriten auf die Liga und dann wird einem direkt der letzte Spieltag angezeigt. Und man muss nicht immer vom ersten Spieltag runterscrollen, bis man dann zum aktuellen Spieltag kommt. Das finde ich echt nice. Und man kann sogar, wenn die Teams die Mannschaftskader freigegeben haben, Neuzugänge sehen, Abgänge sehen, den kompletten Kader sehen. Das hat mir auch immer völlig gefehlt, wenn ich mal schauen wollte in der Futsal-Bundesliga auch, okay, wer da ist jetzt im Kader? Was ich nicht gut finde, oder bin ich auch deine Meinung gespannt, ob nicht die Bundesligisten zumindest angehalten werden sollten, den Kader auch dafür freizugeben. Weil nicht alle haben den freigegeben.
Ja, also du spielst in der ersten Liga. Du bist also der Hauptvertreter deines Sports in der Öffentlichkeit. In der besten und damit auch öffentlich wirksamsten Liga. So, und aus da, daraus ergibt sich natürlich auch in gewissen Graden eine Verpflichtung zur Transparenz und zur Informationsverpflichtung, so nenne ich es mal. Und deswegen sehe ich das genauso wie du. Ich finde, man sollte dort auf jeden Fall auch nicht nur eine extrinsische, sondern auch eine intrinsische Motivation haben, das Ganze zu verkörpern und nach außen zu bringen und somit auch schlussendlich seine Kader und all das freizugeben. Ne? Und wir haben ja schon am Anfang dieser Saison noch darüber gesprochen, dass wir immer wieder Spieler haben, die mit KA gekennzeichnet sind, also keine Angabe in der Bundesliga, was eigentlich wirklich nicht mehr in der Bundesliga platziert sein soll. Stell dir das mal vor, in einer anderen ersten Liga, ach, nehmen wir einfach den Fußball, wenn wir uns immer so vergleichen und Wünsche haben nach oben und sonst was und dann noch so ein Mist. Sorry. Also da sollte man schon sich in der ersten Liga als Repräsentant und damit auch als sichtbare Repräsentant des Sports zu verstehen geben und damit zeigen. Punkt.
Die Relegationsauslosung ist raus. Nächster Punkt auf meiner Liste.
Oh, da gab es ja auch
Oh.
Diskussionen in der Gruppe, weil du mal eben häufiger mal Mainz vergisst
Ja,
in der
richtig.
Liste.
Christian war etwas sauer. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal die, jetzt habe ich natürlich nur hingeschrieben, Relegationsauslosung und vergessen, nochmal die Gruppe. Jetzt muss ich hier suchen, meine Historie. Ich hoffe, ich habe einen Screenshot
Ich
gemacht.
kann es natürlich auch sagen, ja? Also wenn du
Hast du, ja, wenn du
möchtest.
es
Also,
hast?
ja, natürlich, ich habe es
Ja,
sogar im
natürlich,
Kopf.
okay.
Also Ergebnis der Auslosung zur Relegationsrunde zur Futsal-Bundesliga lautet Gruppe 1, Meister der Regionalliga Südwest, Neuntplatzierter der Futsal-Bundesliga und Meister der Regionalliga Süd. Das ist die Gruppe 1. Die Gruppe 2, Meister der Regionalliga Nord, Meister der Regionalliga Nordost und Meister der Regionalliga West. Das ist die Gruppe 2. So, Daniel, was magst du uns dazu erzählen. Ich hätte auf jeden Fall ein paar Ideen. Und vergesst mir jetzt bitte nicht den Meister der Regionalliga Südwest, der höchstwahrscheinlich, wenn man
Ja.
aktuell die Liga betrachtet, aus Mainz kommen wird und damit Mission Wiederaufstieg angehen
Füllen wir
wird.
das Ganze mal mit potenziellen Teams. Dann ist es vielleicht ein bisschen plastischer. Wir haben also in jeder Gruppe kommt einer weiter und steigt in die Bundesliga auf.
Ja.
Das heißt, in der ersten Gruppe, jetzt muss man mal helfen, war
Südwest?
Südwestvertreter, also
Ja.
TSG Mainz, würde ich da jetzt
Ich
als das Team nehmen. Ja?
würde schon fast sagen, der sicherste
Sicherste,
aller.
ja. Das
Genau.
heißt, wir haben den TSG Mainz dort. Wir haben den Vertreter aus
Aus der.
Nordosten. Ja,
Nee,
Süden.
nochmal
Süd.
aus dem Ost. Ja, okay, wir machen erstmal den
Süd.
Süden, genau. Regionalliga Süd, genau.
Relativ klar, mit Paas, ganz weit vorne, also so weit wie kein anderes Team in Deutschland.
Ja, also wenn die sich noch in die Butter vom Brot nehmen lassen würden, wäre es schon, das wäre schon
Genau.
dramatisch.
Stand jetzt, genau, wir können auch sagen, Stand jetzt, wenn wir es jetzt machen würden,
Stand jetzt.
wäre Mainz, Paas
Genau.
und
Der Neunte der Bundesliga, das wäre Wacker. Ja,
Ja.
was würdest du da tippen
Boah.
jetzt aktuell?
Ich hoffe, also es ist halt die Frage, immer bei diesen regionaligen Paas, habe ich gerade erwähnt, ist das Team, was den meisten Vorsprung hat. Das heißt, es gibt zwei Optionen. Entweder die Liga im Süden ist ungefähr gleich stark wie alle anderen Liga, dann müsste Paas das überragende Team sein und hier auch ganz klar rasieren. Es kann aber auch sein, dass die Regionalliga Süd generell deutlich schwächer ist als andere Ligen. Und Paas damit zwar relativ in der Regionalliga Süd gut ist, sehr gut ist, aber relativ zu anderen Regionalligen eher mittelmäßig. Das wissen wir halt
Ja.
nicht. Und das könnte dann auch wieder der Vorteil für Mainz sein. Was natürlich Paas hilft, ist ja anscheinend dieser große Ressourcenpool an Spielern, Geld, wo ich mir halt auch denken kann, dass man sich dort verstärken wird. Deshalb, so sehr ich es Mainz gönne, einfach auf die Struktur, der Club passt mega vom Mindset in die Bundesliga, glaube ich, dass es Paas wird, wenn Wacker die Berliner nicht hat, in voller, also alle. Also wirklich das beste Team. Mit dem besten Team könnte es anders aussehen, aber wir haben ja schon besprochen, dass eventuell die Berliner alle jetzt zu Liria wechseln, mit der Hoffnung, dass dann Liria aufsteigt.
Wo hast du das denn gehört?
Ja, hört man halt.
Der
Ja, das ist,
Buschfunk geht
der
rum, ne?
Buschfunk geht um, aber naja, wenn Marcel aus der Regionalliga rekrutiert, naja, dann
Ja.
induziert ja der DFB selber genau diese
Genau.
averse Selektion oder
Ich habe es ja schon ich habe es das Losfeld-Paradox genannt. Denn
die
Marcel oder ja, die Nationalmannschaft durch das Nominierungsverhalten erzeugt, will ja eigentlich, die Nationalmannschaft will ja eigentlich die Bundesliga in eine Wechselwirkung kommen, die positiv für die Bundesliga ist, aber es erzeugt das Gegenteil dann sogar, dass der Standort Bundesliga für Nationalspieler gar nicht relevant sein muss, wenn denn man bei Liria spielen könnte. Ne? Auch spannend, ne? Also das ist schon spannend. Aber unabhängig davon, ich steige mal gerade ein. Oder willst du noch was sagen?
Nee, also
Ich
bei
wollte dich
mir
nicht unterbrechen.
Paas vor Wacker, Mainz. Ja.
Okay, ich sage dir ganz ehrlich, ich würde es genau andersrum sehen. Einfach aus dem Gefühl, es ist keine faktische Rückmeldung, die ich jetzt gebe, aber aus dem Gefühl, dass der Süden tatsächlich durch den Weggang von Regensburg in die Bundesliga und auch einiger Spieler vom Beton Boys deutlich an Qualität verloren hat. Das ist so mein Gefühl. So, deswegen würde ich Paas auf den letzten Platz setzen. Mit der gleichen
Oh.
Bedingung aber, also mit der gleichen Bedingung, wenn Wacker mit den Berlinern spielt, dann werden die wahrscheinlich mit Mainz kämpfen. Ja. Wobei, auch ohne Berliner, würde ich dann am Ende Mainz ganz nach oben setzen. Also ganz genau andersrum, wie du es gerade gesagt hast, aber es ist eine reine Gefühlssache.
Ja,
So, ne,
Christian liebt
also,
dich jetzt. Ich bin jetzt der
nee,
verhasste Ökonom.
nee, also das ist völlig in Ordnung, weil wir spekulieren ja und du kannst mit irgendwas mit Zahlen jetzt spekulieren oder mit Gefühlen. Die
Ist ja auch
Zukunft wird
wirklich
es uns sagen.
Spekulation. Niemand kennt die Teams gegeneinander. Wir haben nur
Ja.
die Ligen, aber ja. Okay. Das sind wir also maximal gespalten. Andere
Ja.
Liga. Wir haben dort den Nordostvertreter, was Stand jetzt Liria wäre. Und wir haben den Nordvertreter. Das kann noch recht, ist halt recht heterogen. PTSK Kiel.
Sparta
Haben wir da
Hamburg,
oben
ne?
Sparta Hamburg vielleicht? Also ich glaube schon eins der zwei Teams wird es werden. Und im Westen ist ja wirklich von Gütersloh, die sich wieder hochgearbeitet haben,
Ja.
bis Schwerte und Panthers irgendwas möglich.
Ja, aktuell haben sich die Panthers wieder auf den ersten Platz gedreht. Aber ja, Gütersloh hat sich zurückgekämpft in den Kampf. Wobei noch nicht ganz. Da sind noch ein paar Punkte und du weißt, auch diese Punkte sind relevant. Aber es wird sich zeigen. Auf jeden Fall könnte es die Regionalliga West, und das ist das Spannende, weil man eben durch den Weggang vom MCH und Fortuna vor 2 Jahren, oder ja, vor 1,5 Jahren, vielleicht damit Köln und den anderen eigentlich die Substanz erhalten hat. Weil Köln war ja lange Zeit mitunter vielleicht die zweitbeste Mannschaft. Fortuna hat sich ja vorgeschoben. Und aus meiner Sicht ist die Westliga vielleicht von der Breite her und auch von der Spitze vielleicht dieses Jahr gut unterwegs. Also vielleicht ist der Westvertreter hier diesmal, in diesem Jahr, eine relevante Konkurrenz und nicht nur halt wie Köln dann letzte Saison noch so ein bisschen mitspielen und sich dann hier und da aber von Regensburg die Butter vom Brot nehmen lassen. Also der Westen könnte dieses Jahr tatsächlich, oder wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Könnte man sagen, ne? Oder wenn diese Saison, dann wann dann. Aber gut, das ist jetzt diese Übersicht. Wer denn da aus deiner Sicht Favorit in der Gruppe? Also Nord, Nordost oder West?
Liria spielt schon stark auf, hat einfach gute Spieler und wird voraussichtlich noch einiges dazu gewinnen. Eigentlich ist es auch besser, wenn wir einen Berliner Club in der Bundesliga haben. Der Berliner Futsal braucht auch ein Aushängeschild. Von daher gönne ich es Liria einmal für die jahrelange Arbeit für Berlin, dass man da hochsteigt. Ich gönne es dann eher nicht den Hamburgern, weil da haben wir schon genug Teams in der Bundesliga. Und ich sehe auch den HSC und PTSK Kiel oder diesen drei Plätzen die schwächsten Starter. Die Regionalliga Nord auch an sich per se etwas schlechter. Ja, und die Panthers oder Schwerte könnten es schon spannend machen, durchaus mit Liria. Am Endeffekt würde ich dann eher bei Liria sein. Vielleicht durch die größere Breite. Naja, kommt drauf an. Also wenn die Spieler von Wacker rüberwechseln, auf jeden Fall Liria.
Es ist auf jeden Fall, wäre eine Idee, einfach jetzt mal zu sagen, Liria hätte auf jeden Fall auch mit dieser Auslosung die größtmöglichen Chancen, wenn sie denn jetzt vielleicht ein Göde oder sowas irgendwie in der Winterpause rüberziehen könnten. Also wirklich. Es ist aber auch eine Chance für Göde, Hadzihavtic und so weiter, nächste Saison in Berlin Bundesliga zu spielen, wenn sie denn jetzt den Schritt wagen. Ne? Das wäre eine sportliche Entscheidung, weil Liria hat so gute Chancen wie selten auf diese Relegation und mit der Auslosung sicherlich auch gute Chancen. Ne? Und du hoffst natürlich, dass Liria durchkommt und dann der Westen wieder bleibt, damit Düsseldorf sich wieder die besten Spieler der Regionalliga schnappen kann, ne? Wie jede Saison, um seinen
Die Krake,
Bundesliga-Kader
meinst
zu
du die
beschönigen.
Futsalkrake?
Die Krake von der
Wir ermöglichen nur Träume, Sebastian. Wir ermöglichen Träume.
Ja, die Krake westlich vom Rhein, genau. Die greift dann zu. Ja, mal wieder. Sicherlich in Köln.
Du
Aber
kriegst bei uns
unabhängig
kein
davon.
Würstchen kostenlos, kannst aber wissen.
Aber unabhängig davon, ich gehe auch mit deinem Tipp ungefähr mit in der, würde aber auch sagen, dass denn, also was man überhaupt ausdrücken könnte, ich gehe davon aus, dass der Norden hier nicht die stärkste Mannschaft stellt in der Gruppe. Das ist so meine Tendenz. Bei den anderen hängt es jetzt echt davon ab, was jetzt passiert. Genau.
Wie auch immer, spannend wird das ganze System. Ob es fair ist, wir haben es ja eigentlich schon vor der Saison und auch vor der vergangenen Saison diskutiert. Ist eine Dreiergruppe wirklich fair? Müsste man nicht eine Sechsergruppe spielen, um dann wirklich die zwei besten Teams zu sein? Dann nehmen wir an, Paas, gut, bei dir, was ist meins, das bessere Team, wäre jetzt zusammen mit Lier in einer Gruppe. Es kann halt sein, dass einfach die drei besten Teams in einer Gruppe sind. Und dann eigentlich
Genau.
nur das objektiv viertbeste Team aufsteigt. Aber das ist halt schon kritisch, sportlich gesehen.
Ja, das ist dieses Losverfahren ist dann wirklich auch so, ja, hat so Nebengeschmäckle sportlicher Natur und du weißt auch genau so gut wie ich, man hätte es besser machen können, man kann es besser regeln über einen anderen Modus oder auch über was auch immer, Koeffizienz oder sonst was, einfach um eine Grundlage zu haben, um das zu argumentieren, dass die beiden Besten am Ende hochgehen. Ne? Und so ist es ein bisschen, ja. Glück mit der
Naja.
Auslosung.
Weil wir
Ja.
gerade beim Aufstieg sind und Abstieg, hier
Ja.
gibt es komplette News. Ja, komplette News sind immer komplett neu.
Completely.
Es gibt hier eine Veränderung im englischen Futsal.
Ja.
Ja, wir erinnern uns, am Anfang letzten Jahres wurde die LNFS England, für alle, die vielleicht ein bisschen neuer im Futsal sind, die LNFS ist eigentlich die Ligue National Football Sala aus Spanien. Und hier hat man sich das Branding mit rübergenommen. Das war der Peter Schabels, der sich das Branding geschnappt hat und dann über das Know-how dieser Liga dann in England Gas geben wollte. Und so gab es auf einmal zwei Ligen, nämlich die private Liga, der LNFS England, und die National Futsal Series, oder ja genau, die der FA Cup, also von der FA, vom DFB, das Pendant zum DFB. Ja. Das waren die National Series. Und dann wurden die beiden parallel gespielt. Und jetzt aber der Rückzug, weil Peter Schabels hat mir selbst dann nochmal geantwortet, auf Facebook sogar noch. Er ist wegen Krankheit, also Severe Illness meinte er, meine ich. Also irgendwas Schwerwiegendes, musste er sich zurückziehen. Und dadurch gibt es jetzt ein Rebranding von LNFS England in National Futsal League.
Ja.
Und was es noch nicht ganz klar ist, weil es stand dann da, dass das dann die dritte Liga wird und darüber gibt es dann die erste und zweite Liga. Und die Frage ist, ist das die erste und zweite Liga dann die FA, National Series, und ist es dann normales also ein normales System, wie auch bei uns, DFL hat die erste und zweite Liga, DFB die dritte, hier wäre es umgekehrt. Der Verband hat die ersten beiden Ligen und es gibt eine private Liga 3, aber man muss trotzdem in der dritten starten und nach oben zu kommen. Das konnte ich noch nicht rausfinden. Ich sollte E-Mails schreiben, aber das war mir ein bisschen zu 1998, da so eine E-Mail zu schreiben. Habe ich es noch nicht geschafft einfach.
Ja, man blickt da nicht so gut durch, weil man die Informationen kommen auch so, ich sag mal, von der Chronologie ein bisschen komisch alles. Jetzt auch so eine große Aufmachung für die National Futsal League mit dem neuen Logo, mit dem Pentagon, also mit so einem Fünfeck. Für den Futsal stehend, dann mit so einem Kreis, der die Rotation aussagen soll, und dann gibt es da noch irgendwie so eine farbenfrohe, zentrale Form, irgendwie die Diversity ausdrücken soll, haben sie groß gefeiert. Bin auch gespannt, welche Liga es am Ende ist, ob es die dritte, die erste, die zweite, was auch immer ist, werden wir dann sehen. aber auf jeden Fall gibt es dort Bewegung in England, und was mir in der Hinsicht so ein bisschen traurig aufstößt, ist erstmal, dass hier natürlich aus Krankheitsgründen dann erstmal zurückgezogen wird. Aber was sehen wir daran, Daniel, dass halt so eine Liga gefühlt wieder auf einer alleinigen Schulter steht? Oder also das heißt, da eine Person weg und schon hast du mehr oder weniger ein Ligasystem am Wackeln. Und das ist in der Hinsicht also auch noch in seinen, ja, Baby, wie sagt man, Baby?
Es bleibt, es wird lange, vielleicht nicht immer pionierbezogen bleiben. Das müssen viele verstehen. Es wird nicht abrücken von diesen Kopfmonopolen, die dann in den Verein ist. Das wird sehr lange so bleiben.
Ja, schade, und aber so eine ganze Liga, ne? Also.
Ja, das ist schon hart, ja. Das ist mal was anderes. Hart.
Genau, aber gut, es gibt Bewegungen. Wir hoffen auf einen positiven Effekt, dass wir daraus auch was ziehen können. Für den Futsal allgemein und weltweit und in Deutschland auch schlussendlich. Weil England ja auch immer so ein bisschen so ein Ding war, wo man hingeguckt hat, weil die ungefähr auf gleicher Ebene mit dem deutschen Futsal stehen und standen. Und da jetzt sowieso während Corona ja einige Sachen wirklich ganz komisch abliefen. Von daher mal weiter beobachten, und dann werden wir hoffentlich schlauer sein in ein paar Wochen oder Monaten.
Jetzt habe ich noch zwei Sachen. Eine ist nur eine ganz kurze Meldung. Und zwar war dir bekannt, dass der argentinische Torhüter Emilio Martinez, nun bester Torhüter der Welt mit dem korpulierenden Torwarthandschuh, dass er früher Futsal gespielt hat und die Parade des Turniers, eine Minute vor Ende, eine ganz klassische Torwart-Futsal-Split-Spagat-Abwehr war.
Die sieben hat man übrigens auch, also mehr oder weniger auch mal bei Manuel Neuer häufiger gesehen, ne? Weil er ja auch einen Torwarttrainer hatte, der, ich glaube, aus Kroatien stammte und dort auch Futsal-Torwartspiel mit eingebunden hat in das Fußball-Torwartspiel. Und ob mir das bekannt war, ob Martinez das, nein, tatsächlich nicht. Aber als er diesen Ball gehalten hat, als ich gesehen habe, wie die Arme schwingen, Ja. Und dann die Beine, diese Split. Da habe ich gedacht, also, wenn er das nicht vom Futsal hat, also aus dem Fußball hat er das
Ja.
nicht. Also, deswegen. Also, der hat den Sieg gesichert, neben Messi und so weiter. Der Futsal hat Argentinien also zum Weltmeister gemacht am Ende.
Ganz starkes Signal, absolut. Danach waren auch einige Futsal-Pages genau mit dem Bild voll. Ja, und hier Futsal-Player, dadurch habe ich das dann auch erfahren. Waren tolle News, die kurzen
Ja,
News.
schön.
Und die letzte, längere News oder längere Diskussion, Sebastian. Ich gebe dir jetzt schon mal maximal 3 Minuten für dich. Es
Was
wird,
gibt's denn?
ja, es war die U19-Stützpunkt oder das U19-Stützpunkt-Turnier in Wedau mit 9 Verbänden. Und es gab dann aber noch einen 10. Verband, einen 10. Platz, Entschuldigung, einen 10. Platz. Es
Ja.
hätte 10 Verbände geben können, denn Bayern hat 2 Stützpunkte. Man hätte ja einfach jeden Stützpunkt München und Regensburg separat spielen lassen können. Es wurde nur einer als Bayern angetreten. Man hätte also 10 Stützpunkte gehabt, okay, aber man hatte dann 9. Und dann hat man die Futsal Panthers Köln eingeladen, als Gastmannschaft dort mitzuspielen.
Ja.
Leider wenig Transparenz, was das Turnier anbetrifft. Ich habe leider auch erst ziemlich spät davon erfahren. Und ich habe auch vorher nichts gelesen. Und das ist total schade für jeden Futsal-Fan, dass wir da nicht irgendwie
Ja.
so ein bisschen im Loop sind. Oder was sind so deine Gedanken zu diesem U19-Turnier?
Erstmal, also ist ja eh wie auch wie die Landesauswahlturniere am Anfang irgendwie, dass man da kaum Medienpräsenz hatte. Irgendwann hat man dann da Übertragungen gehabt und so weiter, die dann auch aus mehr oder weniger aus privater Hand waren früher. Aber hey, was sagt mir das? Erstmal wieder fehlende Präsenz, Transparenz in der Hinsicht, dass man überhaupt ein Turnier wirklich hat, vielleicht wo man wirklich verfolgen könnte, vielleicht auch bewegte Bilder und so weiter, also was wirklich nach außen getragen wird. Und dann kommt es natürlich mit dem Faktor, dass hier noch eine Mannschaft fehlte, die dann mit einem Verein besetzt wird, wo eigentlich auch sehr klar ist, über welche Kontaktdaten das läuft. Und über welche, jetzt könnte man im bösen Stil sagen, oder ja, böses denkt hier, über Daniel Gerlach wahrscheinlich zustande kam, dass da die Futsal Panthers Köln mitgespielt haben. Ja, ist halt irgendwie, es wirkt komisch, wenn man das einfach so, ich will nicht sagen, heimlich tut. Ne? Heimlichtuerei in gewissem Grad und dass man im Nachgang dann alles erfährt. Aber es ist schwierig. Also Vetternwirtschaft gab es schon immer in Futsal, das will man aber jetzt hier kaum als Vorwurf ausleben. Aber ja, dieses Rumgebändel und so weiter kennen wir, Daniel.
Das Geschmäckle,
Das ist nur
dieses.
Geschmäckle. Also
Ja.
Vetternwirtschaft ist ein starkes Wort, ist ja jetzt hier nicht wild, dass die Futsal Panthers da mitgespielt haben, aber ja, warum?
Ja,
Warum?
warum nicht alle
Ne?
einladen? Warum nicht alle in Transparenz
Ja.
setzen? Wenn ein Team eingeladen wird, dann müssen ja auch die anderen Teams Bescheid wissen. Gilt ja auch für generell alle Teams einzuladen, die keinen Auswahlspieler dort stellen, sodass, weil die, die einen Spieler stellen, wissen, dass er. Haben dann die Info, dass dort was stattfindet. Alle anderen nicht. Das war auch das Länderspiel, ach, das Länderspiel, das Freundschaftsspiel der U19 gegen Holzpfosten Schwerte, ähnlich. Das ist schade, warum man auch nicht die U19, wenn man schon das Geld da jetzt investiert, das Ganze auch.
Weißt du eigentlich, ich habe ja gehört, Schwerter hatte damals ja, war Ersatzteam, ne, für ein anderes Team. Weißt du, wer das ursprünglich geplante Team war?
Nicht die Black Panthers, nee, nicht die Black Forest. Nicht die Black
Nicht die
Forest
Black
aus Freiburg
Forest.
bestimmt.
Also. Aber stell dir mal vor, also ich weiß es jetzt nicht, vielleicht waren es dann die Kölner Panthers, die konnten dann nicht. Und dann ist Schwerter eingesprungen und hat mal gesagt, ach, ihr Kölner Panthers, ihr könnt auch dann gleich dabei in Duisburg mitmachen. Ne?
Kann sein.
Also.
Ich weiß
Warum
nicht.
nicht gleich? Ja, unabhängig davon, ich weiß nicht, für wen die Holzpfosten damals eingesprungen sind. Vielleicht könntest du dich ja nochmal schlau machen. Du bist ja vernetzt in die
Ich meine,
Richtung.
man muss halt, was halt so fehlt, ist ja der nächste Gedankengang. Warum ist das überhaupt unfair? Ja, es sind, was können die Kölner jetzt mit Spielern aus Leipzig machen, zum Beispiel? Und da ist ja wirklich der Gedankengang zu sagen, hey, das sind 17, 18, 19-Jährige, die suchen einen Studiumsplatz. Und wenn man Sportwissenschaften studieren möchte oder egal welches Studienfach, dann ist man manchmal sehr indifferent und sagt, ja, ich könnte mir das hier in Leipzig vorstellen, aber eigentlich will ich auch woanders hin. Und dann hast du einfach, ich habe da auch mal ein Paper dazu gemacht, es sind manchmal ganz banale Entscheidungstrigger, die dich dazu entscheiden, ja gut, ich hab keine Präferenz. Hey, aber die Panthers haben mich angesprochen. Da gibt es das Futsal-Team. Ich könnte da spielen. Ja, ich gehe nach Köln. Ist okay. Also, ob jetzt Köln, Hamburg, München. Ich habe keine Präferenz. Und dann ist es ein kleiner Funke, der die Entscheidung triggert.
Der die Flamme entfacht.
Ja,
dann.
Der die Flamme entfacht.
Und so ist das.
Und das geht dann halt schnell. Und dort, so wie ich jetzt auch gehört habe, gibt es da jetzt wirklich keine Elias Saatz dort, was das Niveau betrifft. Aber klar, es gibt da halt einige Spieler, die mit Sicherheit Potenzial haben, die wir bald sehen werden, die man auch mit einigen Jahren Futsalbearbeitung dann in 3, 4, 5 Jahren ein stabiles Bundesliga- oder oberes Regionalliga-Team aufbauen kann.
Nein, aber Daniel, schön, dass du die Vetternwirtschaftsvorlage aufgenommen hast und daraus die Dimension der Anreizwelt Köln aufgemacht hast. Warum Köln denn auch hier vielleicht privilegiert ist für junge Sportler, die schlussendlich vielleicht ein Sportstudium vor sich haben oder wollen. Und Köln mit Futsal. Und Daniel, aber man muss natürlich auch sagen, du als Düsseldorfer, ne, könntest ja auch indirekt davon profitieren, weil im darauffolgenden Jahr spielen sie bei euch bei Fortuna.
Jetzt kriegst du auch nicht mal mehr Free Coffee bei uns. Ja. Ja, man muss auch sagen, wir haben natürlich auch bei Düsseldorf, muss man auch fairerweise sagen, auch eigentlich die nicht gute Konstellation, dass der Trainer unserer ersten Mannschaft, Schein Rassi, auch Trainer des Stützpunktes ist. Wir waren in der Vergangenheit immer Kritiker von solchen multiplen Trainerposten, bin ich heute, finde ich nicht gut eigentlich. Ja, da müsste der FVN auf jeden Fall Ersatz finden und den Posten zweit besetzen. Ist aber noch was anderes, als wenn du nur einen Trainer hast von Fortuna Düsseldorf, der aber nicht visibel ist. Der hat ja keinen Fortuna Düsseldorf-Anzug an, als ein komplettes Team, was mit seinem Branding da auftritt. Naja.
Ah, Daniel, man kann mal sehr leicht gegenüber Leuten Kritik üben, wenn man nicht in deren Position oder in deren Schuhen steckt. Man sagt ja auch, den wahren Charakter eines Menschen, den erkennst du erst, wenn er in der entsprechenden Position ist. Also von daher, Daniel, finde ich gut, dass ihr da kritisch mit umgeht, aber so Doppelfunktion und so weiter, ich kenne das ja auch. Aber es ist auch ein Grund, ich bin ja auch beim Westfälischen Verband, ist auch ein Grund, warum ich mich beim NCH mehr und mehr rausgenommen habe, schlussendlich, weil ich auch diese Doppelfunktion, man merkt auch einfach, dass man anfängt zu fettern, ne? Mhm. So ist das. Und das ist ein Problem, es ist eine menschliche Natur und da muss man bewusst mit umgehen und ja, ich hoffe mal, dass wir in Zukunft diese Problematik im Futsal nicht allzu sehr mehr haben, aber wir sind noch klein.
Was mir noch gerade bei Jugend anfällt, jetzt ist wieder Winter und ich finde, die Anzahl von Jugend-Futsal-Camps steigt, gefühlt zu den letzten Jahren. Ist auf jeden Fall etwas, was es vor 5, 6 Jahren gar nicht gab und dann immer mehr wurde. Es gibt einmal jetzt auch von, wir Fortuna Düsseldorf machen auch eins, aber vor allen Dingen Mainz macht ja ein ganz tolles Projekt auch mit Flüchtlingen und baut da ein bisschen was ab. Das ist ein integratives Camp, was Mainz dort aufbaut, das kriegst du dann ganz wichtig. Und hat uns jetzt auch nochmal gebeten, hier nochmal kurz über sein Camp zu erzählen. Aber klar, die Idee ist mega, ist wichtig, weil auch gerade Kinder mit Migrationshintergrund oder Migrationshistorie, ich glaube, es sind aber wirklich Flüchtlinge, die dort auch mitspielen bei Christian in dem Camp.
Ja.
Das sind ja die Futsal kennen. Also wo man diesen ersten Schritt überhaupt nicht tun, der ist überhaupt nicht notwendig, die Überzeugung und die Motivation mitzugeben, denn die ist ja klar, die Kids kennen Futsal, die wollen Futsal spielen. Und da macht man eben das Camp.
Ja, wenn man das mal, ich habe mir diese Futsal-Camps, die gibt es ja schon länger. Ne? Also die, jetzt sind wir so, ich würde mal sagen, in der Phase der Early Adapters. Ne? Du kennst ja vielleicht die Diffusionstheorie nach Rogers. Aber unabhängig davon, es gab ja schon Innovators. Ne? Also es gab sowas beim MCH, es gibt sowas bei, wie heißt das, Futsal-Camp in, wo ist das nochmal, wofür wir auch immer dauernd Werbung machen, Fußball-Camp. Das Fußballcamp?
Ach so, Anstoß, das Futsalcamp oben in Hamburg.
Anstoß, genau. Die machen ja auch sowas.
Von Barrio.
Ja, genau. Und dann Regensburg etc. Das sind so die Innovators. Jetzt kommen die Early Adapters und irgendwann kommt die Early Majority, also die frühe Mehrheit. Also, und ihr seid jetzt, das ist ganz wichtig, jetzt dabei, jetzt wird nämlich die Expertise entwickelt. Die ersten Erfahrungen, die Fehler werden gemacht, was kann man besser machen. Ich finde es cool. Ich habe jetzt auch gesehen, wie Mainz das anpackt. Finde ich sehr interessant, dann ihr natürlich aus Düsseldorf jetzt auch, ihr, da geht auch ein bisschen mehr trainingsbasiert drauf, ne, auf Bundesliga-Niveau, also ihr versucht auch natürlich mit dem Namen Fortuna da zu ziehen, Bundesliga, finde ich cool. Ich hoffe, das zieht. Ich bin auch gespannt darauf, was du da Anfang Januar von berichten kannst, ne? Vor allem diese Jahrgänge. Und es ist einfach auch ein wichtiger Schritt in die Jugendabteilung der Vereine. Das sieht man beim MCH auch. Daraus ergeben sich nämlich die Möglichkeiten, weitere Netzwerke aufzubauen, vielleicht mit Vereinen zu kooperieren, da eine Abteilung aufzumachen oder mit Schulen weiterzuarbeiten, wo dann auch Ressourcen zur Verfügung stehen für sowas. Macht man beim MCH auch. Man hat ja über die Schule dort eine Art Jugendabteilung aufgebaut, die Schulkooperation. Und finde ich cool, sollte man weitermachen. Und dann haben wir hoffentlich in 2, 3 Jahren so eine grundsätzliche Kultur der Futsalcamps. Und dann kommt das in diese Generation rein. Das ist ganz, ganz wichtig, die Generation zu erreichen, die dann in den Erwachsenenaltern den Futsal dann in der Mehrheit auch besser vertreten können. Ne?
Schöne Entwicklung, definitiv.
Genau. So, habe ich mehr zu erzählt als zu deinem Stützpunkt
Stimmt.
Holster. So, da wollte
Ja,
ich mich eher.
okay. Kriegst doch wieder einen Kaffee kostenlos, wenn du mal endlich mal in Düsseldorf vorbeikommen würdest. Naja. Sollen
Ja.
wir. Ja, ich bin jetzt durch. Sollen wir rüber zum Skandal?
Wie lange haben wir denn schon heute, Daniel? Ich will ja nur ungefähr vom Gefühl haben.
45 Minuten.
Machen wir gar keine Regionalligen und gar keine Bundesliga?
Ja, hatten wir doch
Hatten wir?
kaum, oder? Also, wir haben ja einen Bundesliga-Tag vergessen. Ja, okay, aber. Haben wir da immer gemacht? Ich dachte, wir machen mal heute was anderes, machen mal einen
Ja.
Skandal. Oder hast du noch ein wichtiges Spiel aus den Regionen? Also wirklich ein Spiel, wo wir sagen, hey, da war irgendwie Platz
Natürlich,
1 gegen
Regionalliga
2.
West. Regionalliga West war doch
Okay.
Schwerte gegen Gütersloh. Ne? Da können wir doch mal kurz
Ah,
rein.
ja, okay, dann lass uns die wichtigen Spiele nehmen.
Genau, du willst jetzt nur die wichtigen und wichtig ist für dich ganz klar die ersten Plätze oben. Oder was für die meisten natürlich auch interessante. Genau, die holzfesten Schwerter haben gespielt. Natürlich eine Woche vorher, jetzt am letzten Wochenende, haben sie schon wieder gewonnen gegen Münster, ne? Mit 8:1. Aber im Heimspiel gegen Gütersloh haben sie ihre Pole Position abgeben müssen. Und zwar verlieren sie 2:6 sogar. Relativ deutlich zu Hause. Erste Niederlage unter dem neuen Trainer, wenn man es möchte.
Übrigens
Aber
ist
man hat es.
Holzpfosten doch noch Erster, sehe ich gerade.
Ja, ein Spiel mehr, ne, als Köln, weil man
Ja.
ja das nächste Spiel gewonnen hat direkt wieder. Aber auf jeden Fall für Yannis Karamitsos, genau, so heißt er. Sehr netter Typ. Auch sehr, also fand ich immer sehr angenehm, ja, sich zu unterhalten und auch einfach insgesamt macht einen guten Eindruck. Aber erste Niederlage gegen Gütersloh. Und Gütersloh hat sich dadurch wieder rangesaugt, Daniel. Wir haben es ja gerade schon erwähnt. Man hat sich wieder in der Liga, also wirklich von Abstiegsgefährdung ins Bundesliga-Rennen reingespielt. Jetzt ist man nämlich nur noch, ja, auch wenn es noch 4 Punkte sind, hinter den Futsal Panthers Köln. Aber es ist noch was drin für Gütersloh, weil man hat ja noch ein Spiel gegen Köln, ja. Und ist ja nicht so, dass mal vielleicht dann noch mal ein Ausrutscher kommt, weil Köln muss ja auch noch mal gegen Schwerte ran und so weiter. Also Gütersloh ist wieder im Rennen. Im Westen ist es spannend. So, übrigens ein Punkt noch. Durch die Niederlage von Schwerte ist auch Detmold wieder im Rennen mit 8 Spielen
Stimmt,
und
ja,
16 Punkten.
die haben es auch angesaugt, hast gesagt.
Ja.
Ja, die saugen sich da
Einmal.
auch hoch.
Die sind jetzt 3 Punkte hinter Köln und Köln ist ja eigentlich Primus, wenn sie ihr Nachholspiel gewinnen. Also von daher eine ganz enge Kiste, die Top 4, also die haben wir noch vergessen. Wobei wir natürlich vom Gefühl her sagen, Detmold, das ist eher so eine Truppe, die zu Hause spielt und gut spielt, also und auswärts mal mit 3 Leuten gefühlt hinfährt. Da würden wir jetzt nicht die Konstanz mit reindenken, aber Gütersloh hat es jetzt gezeigt auswärts, dass man da wohl Bock hat. Und ich bin gespannt. Coole Liga, vier Teams, die darum streiten. Das zur Regionalliga. Ist das jetzt unsere dieswöchige
Ich
Regionalliga-Reflexion?
habe noch, ja, Regionalliga Süd war gestern das Spiel. Futsal Allgäu holt vom Pass einen Punkt. 4-4 war gestern Abend. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ist jetzt aufgebloppt. Also Pass lässt federn
Nur.
gegen Futsal Allgäu.
Ja, spricht ja für meine Theorie, dass die Liga einfach nicht hat durch die Substanz, hat Substanz verloren. Und Paas natürlich dadurch, wenn man jetzt mal die Punkte rechnet, die da noch für TSV 1860, die sind jetzt Zweiter. Ich glaube, dann haben die 27 mit 7 Punkten auf jeden Fall noch vorne. Ich glaube, es ist immer noch ein gutes Polster für Paas. Aber spannend, dass man da halt Punkte lässt gegen Allgäu. spricht eher dafür, ja, für mein Gefühl, was ich da geäußert habe. Aber unabhängig davon, ja. Hast du noch irgendwas aus dem Regal liegen?
Nee, ich gehe gerade durch. Also da waren jetzt weiter keine großen Überraschungen, die wir jetzt hier
Okay.
verkünden müssen,
Okay.
finde
Dann,
ich.
Daniel, bevor wir ins Skandalthema gehen, müssen wir kurz noch über die Bundesliga sprechen. Ganz kurz, was passiert ist. Wir müssen kein Feedback
Haben wir doch gar,
geben.
ich jetzt gar nicht, ich habe gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass wir das nicht getan haben, aber ja, klar. Ich
Ja,
war ja,
wir
da war
müssen
ja
noch
was,
mal.
ich war ja da.
Ja, vor eine Woche und ein paar zerquetschte war Bundesliga. Und da gab es auch ein paar tolle Spiele. Zum einen Regensburg gegen die HSV Panthers. Ganz knapp, 6-3. Das Problem ist jetzt nur, es ist so lange her. Und wir wollten ja eigentlich letzte Woche aufzeichnen. Und ich habe das alles in Erinnerung noch. Aber ich kann mich an eine Szene erinnern. Und das ist eben das Geile an diesem Spiel gewesen. Es gab die Szene des Spiels, wo für mich das Futsalherz höher geschlagen hat. Und das war die Szene, als ich glaube, lass mich überlegen, als Haddison das 3:2 macht für Jan Futsal. Da kriegt Pörsch den Ball, man muss sich die Szene mal anschauen. Und da läuft Haddison dann, also Hamburg Panthers in 1:1, also Mann-gegen-Mann-Deckung. Und da hat Haddison und Regensburg einfach toll aufgezeigt, was die Schwächen dieser Deckung ist, und zwar futsalspezifisch. Denn es gibt einen Moment, den habe ich dann auch für mich gestoppt und habe dann schön für mich markiert, in dem Haddison merkt, dass er hinter Klaus Schulter ist und ihn dann einfach jetzt durch eine Lauffinte, ich sage es mal so gerne, zur Tankstelle schicken kann. Und so habe ich das auch mal beim MCH genannt übrigens. Also eine wunderschöne Diagonal dann gespielt vom Pörsch, also schöner Diagonallauf von Haddison, sodass dann auch der Diagonalpass funktioniert, weil er einen L-Lauf reinbringt, aber wo er dann abknickt und das Tempo wechselt, das ist der entscheidende Moment, weil er hinter Klaus Schulter gekommen ist und Klaus macht den Schulterblick in die falsche Richtung und kriegt damit, läuft in die falsche Richtung. Total toll, auch der Abschluss überragend von Haddison. Super toller Chip-Lob, was auch immer. Man muss einfach sagen, allein an diesem Spiel, der HSV Panthers auch natürlich Kaderprobleme und so weiter und so fort, haben das Spiel auch recht eng gestaltet. Aber dieses Spiel hat für mich gezeigt, auch futsalerisch, dass Regensburg absolut zu Recht auf Platz 3 steht, weil sie einfach die Qualität auf den Platz bringen. Natürlich sehen wir jetzt noch nicht viele deutsche Spieler dort und so weiter. Und wir wünschen uns das, aber come on, es ist schöner Futsal, er ist brasilianisch angehaucht. Wir sehen tolle Individual- und gruppentaktische Elemente, wo man wunderbar was von lernen kann, wenn man es denn sieht oder kennt. Und ich freue mich immer wieder, Regensburg zu sehen in diesem Spiel. Allein die Szene von Haddison, wunderbar, hat mir Freude bereitet. So, das ist mein Kommentar zum Spiel.
Ja, dann kann ich ja vielleicht was zum Düsseldorfer Spiel sagen, weil das habe ich noch vor Augen. Das war wirklich, ja, verrückt auch, denn wir hatten echt so viele Chancen erste Halbzeit, auch am zweiten Pfosten und haben die wirklich daneben geballert, waren auch ersatzgeschwächt, muss man sagen. Aber das war unglaublich. Man hätte 3-4-0 führen können zur Halbzeit, dann lag immer nur 1-0 vorne. Dann hatte sich das Ganze irgendwie auch so ein Schlagabtausch, natürlich wie mit Penzberg immer, dann irgendwie ja, überführt. Und dann stand es eigentlich schon 3-0 und dann auf einmal ging es aber los mit Flying und da sind Tore gefallen, die unmöglich schienen. Und dann war es richtig eng zum Ende. Es hat mich, für die Leute in der Halle war es auf einmal spannend wieder aus dem Nichts. Und für andere, ja, war es natürlich totaler Herzkrampf. Ich habe auch wieder da bin noch ja, erkältet. Einmal hier ins Podcast, einmal das Podcast-Mikrofon hier infiziert mit Margot Hitri und Maxi Carlos unterhalten wieder. Super Gespräche. Ich freue mich immer, wenn ich die zwei Jungs sehe aus Penzberg. Ja, die halt erzählt haben, es ist halt schwer zu kämpfen, das aufrechtzuerhalten, die ganze Orga. Es ist halt hart. Ich bin auch gespannt, wie man in Penzberg jetzt die Trainersache löst. Auch bei Wacker übrigens. Beide Teams haben keinen Trainer mit Lizenzen auf der
Spannend, ne?
Bank.
Es ist ein Geheimnis des DFBs, wie man
Ja.
jetzt, was macht man da eigentlich? Also darf man das? Also, so, das ist auch wieder, was
Ja,
ist das für ein
wahrscheinlich gibt der
Anreiz?
DFB
Also
jetzt.
keine Konsequenzen oder was?
Ja,
Oder
man
gibt
gibt
es einen
dann
Zeitraum?
Nachbesserungsfristen eigentlich, die man einhalten muss. Ja. Bin gespannt, ob da was kommt. Zumindest hat mein Besuch, der mit mir da war, ein Bekannter mit seinen Kindern, der hat mich gefragt, warum haben die eigentlich keinen Trainer? Ja, das ist halt auch für Zuschauer nicht gut. Also wenn man die höchste Bundes-, also die höchste Liga ist und dann erwartet man, dass da ein Trainer ist. Dann ist da kein Trainer, sondern der Spieler als Trainer, das kennt man im Fußball aus der Kreisliga. Das ist nicht gut. Das Bild des Spielertrainers in der Bundesliga, muss ich sagen, ist nicht geil.
Ja.
Habe ich da gemerkt.
Ja, vor allem, wenn du dann auch mit einem Kader anreist, der vielleicht dann auch gerade so irgendwie 8 Spieler zusammenbringt. Ne? Ich war überrascht über das Ergebnis. Ich habe gedacht, Düsseldorf ist auf jeden Fall deutlich besser, auch in Sachen Toren. Ich habe ja vor kurzem noch Penzberg gesehen und dachte mir, also das wird echt knapp. Aber anscheinend haben sie sich knapp gehalten bei euch. Aber, wie sagt man so schön, Fortuna hat es gelernt. Letztes Jahr hatte man so ein Spiel vielleicht sogar noch verkackt.
Ja, haben die am Ende dann gut gedreht, ne? Da noch den Kopf zu behalten. Hauptsache die 3 Punkte.
Krasser. Ja, man springt so hoch, wie man muss. Und sonst kommt man auch nicht so, sonst kann man sich auch nicht im Mittelfeld etablieren. Da hat sich Düsseldorf jetzt wieder etabliert. Ich fand es interessant, dass Schein gesagt hat, jetzt gucken wir nach oben. Fand ich ein bisschen übertrieben, weil so stark schätze ich euch jetzt noch nicht ein. Aber man wird sicherlich mit dem Abstieg so nichts zu tun haben, wenn man denn diese Leistung stabil jetzt weiter abrufen kann. Dann kann man zu den weiteren Spielen, ich glaube, Hot zu Wacker brauchen wir nicht viel sagen. Ich glaube, es ist die höchste Niederlage oder der höchste Sieg, den man in der Bundesliga jemals hatte. 12 Tore Unterschied. Boah,
ich glaube, wir hatten noch nichts. Ne? 11-1 war bisher.
Ja, es ist echt. Wacker macht aktuell einen guten Druck. Deswegen, dann haben wir das Topspiel gehabt, wieder in Stuttgart. Weilendorf gegen Stuttgarter Futsalclub, wobei ich nicht mehr von Topspiel sprechen möchte, weil Weilendorf das Mittelfeld anführt. So muss man es einfach sagen. Also die Fortuna ist kurz dahinter mit einem Punkt und dann kommen schon die HSV Panthers und so weiter. Bis runter Platz 8 ist da irgendwie alles dran.
Weilendorf hat das Spiel gegen Jahn Regensburg nur aufgrund des Rainfalls gewonnen.
So. Ja. Sonst wäre Regensburg jetzt auf Platz, sonst wäre Weilendorf auf Platz, ich glaube, es wäre was wäre das, 6?
Stimmt, krass.
Das, 6, dann würde man die untere Tabellenhälfte anführen. Ne? Also jetzt führt man das Tabellenmittelfeld an. Also Weilendorf kommt nicht aus dem Puschen, fährt immer noch Fiat. Und der neue Trainer hat es da anscheinend auch noch nicht gebracht. Also sorry, wenn man es so hart sagen muss, aber wir können nur die Ergebnisse bewerten. Wir wissen nicht, was da genau abgeht. Wir wissen nur, dass man mit dieser Mannschaft sicherlich bessere Ergebnisse einfahren kann. Es war knapp gegen den deutschen Meister, aber der deutsche Meister hat gezeigt, warum er deutscher Meister ist. So hat man es auch gesagt. Man lässt sich nicht durch die Provokation, denn Buzinovic hat wieder vor der gegnerischen Bank gejubelt und hat da sein Meditationszeugs gemacht oder sowas. Die Provokationen haben in der Hinsicht nicht gelandet. Dafür hat Stuttgart dann auch auf dem Platz zu viel Qualität. Pless hat nicht gespielt. Vukovic scheint aktuell da die Nase vorn zu haben und Stuttgart gewinnt, Stuttgarter Fußballclub gewinnt, verdient, denke ich, auch den Szenen nach 4-3. Letztes Spiel, Daniel, St. Pauli gegen den MCH. Gibt es gar nicht viel zu sagen, haben 2-2 gespielt. Ich denke aber aus dem, was ich gesehen habe, dass der MCH da sicherlich auch hätte gewinnen können. Man hatte auf jeden Fall mehr Anteil am Spiel. Am Ende können sie aber beide Mannschaften zufrieden zeigen. Aber es gab noch einen lustigen Fupa-Artikel danach zu dem Spiel. Fand ich super amüsant. Denn soll ich dir mal kurz zitieren, was da drin zur Halle stand in St. Pauli?
Und
du kennst ja schon die Hallendiskussion bei St. Pauli. Aber da stand drin, von Fupa. Eine Halle, der jegliche Bundesliga... Gesundheit, Daniel. Eine Halle, der jegliche Bundesliga-Tauglichkeit abging. Und Kabinen allenfalls mit Baustellenscham. Wie der FC St. Pauli es geschafft hat, für die Sporthalle an der Kerschensteiner Straße die Lizenz vom DFB zu bekommen, ist eines der vielen Geheimnisse dieses Verbandes. Genial. Es ist interessant einfach, die Halle scheint bei einigen Mannschaften ein bisschen aufzustoßen und passt ja auch vom Reglement nicht immer so exakt. Ich habe ja gesagt damals, meine Güte, wird schon irgendwie passen. Aber ja, vielleicht kann St. Pauli irgendwann mal auch mal eine bessere Halle gestalten. Wobei, ich glaube, ich kenne die Halle. Ich war da schon mal. Da war schon mal ein Halbfinale Deutsche Meisterschaft und da ist mir das gar nicht so negativ aufgefallen. Naja, unabhängig davon 2-2 und damit haben wir zur Winterpause eigentlich ein Tabellenbild, was wir uns bis auf Weilendorf vielleicht nicht so erahnt hätten. Ne? Aber Weilendorf, ist es für dich wahrscheinlich auch die Enttäuschung dieses Jahres, oder?
Ja, also kann man, glaube ich, relativ, wie sagt man das, relativ neutral betrachtet, hatte Weilendorf sehr hohe Ambitionen aufgrund der Neuzugänge Und man ist jetzt deutlich, wie wir schon gesagt haben, eigentlich wäre man noch drei Plätze hinten, zwei Plätze weiter hinten eventuell.
Ja.
Ja, ist mit, man ist mit Sicherheit nicht zufrieden.
Nee, also, ja. Also man würde jetzt Platz 5 oder 6 sein, hätte man das am grünen Tisch nicht gewonnen. Und so ist man jetzt Platz 4, 16 Punkte. Aber wir müssen nicht viel über Weilimdorf sprechen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich rede lieber über die guten Sachen. Und da sehe ich einfach so aktuell mit Jahn Regensburg einen tollen Aufsteiger. Das sieht man auf jeden Fall, der Futsal mit in die Liga bringt. Natürlich auch für einen interessanten Präzedenzfall mit dem Hallendach gesorgt hat jetzt. Ja. Unabhängig davon.
Lass doch die Rückschau machen vor Neujahr.
Ja, machen wir das. Genau, da sammeln wir nochmal, da stellen wir ein Fazit. Ne?
Ja, so machen gut. Wir das. Ja.
Ne? So, dann sparen wir uns das jetzt. Denn jetzt kommt dein Skandalthema.
Jetzt kommt.
Erzähl uns was, Daniel.
Also
erstmal
nochmal.
Erzähl uns den Skandal.
Dank an Christian Wölfeschneider, weil er das Video bei YouTube gefunden hat, per Zufall meine ich, hat er gesagt, ist ein Portugiese, also ein Video eines brasilianischen Futsal-TV-Senders, den ich auch gar nicht so auch auf dem Schirm hatte, Futsal HD, und bringt eigentlich viele Spieler aus der brasilianischen Futsal-Liga. Und dort hat man eben den kleinen YouTube-Bericht online gestellt zum Skandalspiel. Und nachdem ich das Video gesehen habe, muss ich wirklich sagen, es ist der größte Futsal-Skandal, von dem ich weiß, wenn nicht sogar sportlich, von dem ich je, so bizarr, der bizarrste, nennen wir es bizarr, Slapstick, aber bizarr ist gut, bizarrste Sportmoment, ja, den ich echt irgendwie gesehen habe, und für Futsal definitiv.
Ja.
So. Soll ich mal anfangen, kurz zu erzählen, was war?
Ja, gib uns mal so ein bisschen den Rahmen.
Wir schreiben das Jahr 1997. Und es findet der bis heute ausgetragene, damals erstmalig internationale Futsal-Kontinental-Cup statt.
Mhm.
Was so eine Art Club-Weltmeisterschaft.
Futsal, genau. Futsal-Club-WM.
Ja, genau, richtig. Futsal-Club-WM. Im März in Brasilien, in Porto Alegre, stattgefunden. Es gab zwei Gruppen. In Gruppe A war Peñarol aus Uruguay, die wir letztens mal kurz besprochen hatten, wo wir noch diskutiert haben, den Namen, kennen wir den oder nicht? Ja, also die sind sehr lange im Geschäft. Mhm. Wir hatten Genk aus Belgien, Barcelona, der FC Barcelona, damals auch schon im Futsal, weltweit mit in den Top-Ligen, und die Bufala aus der USA.
Ja.
Ein Team, was ich nachgeschaut habe, was es auch heute noch gibt im US-Futsal, damals auch hier bei dem Turnier dabei. Es war Gruppe A. Und Gruppe B, also Favorit damals hier auch schon Barcelona. Und Gruppe B, Bunga Melati Tilburg aus Holland, aus Niederlanden. Internacional Porto Alegre aus Brasilien, damals das stärkste Team. Boca Juniors aus Argentinien und die Universidad de Chile aus Chile. Also viel Südamerika und Europa, Nordamerika, Asien sehe ich nicht, Afrika sehe ich nicht. Also mit Copa del Mundo irgendwas hat es natürlich nicht so viel zu tun. Aber es war eben eine internationale Club-Weltmeisterschaft. So.
Ja.
Was war weiter? Entschuldigung, alle Zuhörer, aber Corona hängt noch. Was war passiert? International, Gruppe B war das stärkste Team. Und die Gruppe B war eher fertig, sogar, ich glaube, einen Tag vorher.
Nee, ich glaube, es war andersrum. Es war, die Gruppe A hatte war erst fertig und dann kam Gruppe B. Aber alle sind davon ausgegangen in der Gruppe A, dass dort jetzt international sein letztes Spiel gewinnt und dann
B war zuerst. International verliert gegen die Holländer, gegen Bunga Melati und wird Zweiter. So, danach gibt es Halbfinale und Finale.
Besser, genau.
Deshalb wollte im letzten Spiel Barcelona gegen die Bufala Platz 1 und 2, beide qualifiziert schon für die nächste Runde, und man wollte aber nicht gegen International spielen. Das heißt, keiner von beiden wollte Erster werden. Deshalb wollte man verlieren. Soweit, das kennen wir ja auch schon. Das Debakel von Cordoba und diese Spielabsprachen implizit.
Mhm.
Aber alles, von dem ich auch. Ja?
Nochmal für alle Fußballfans, Córdoba war ja einfach, dass man nicht mehr nach vorne gespielt hat. Man hat einfach den Ball hinten in der Abwehr hin und her gespielt und dann hat das Ergebnis so gelassen. Aber jetzt erzähl uns doch mal, was dann beim Spiel des FC Barcelonas passiert ist, der dann gegen die Bufala natürlich verlieren wollte. Genau. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was da passiert ist. Und ich empfehle wirklich allen ganz wärmstens,
Ja, guckt
in
das
dieses
Spiel.
Video zu schauen, das wir verlinken.
Also schaut,
Das
da,
ist
man
total
kann es,
toll.
wenn es diese Aufzeichnung nicht gäbe, man
Unsere
würde,
Worte können das gar nicht ausdrücken.
ja, man würde glauben, das macht niemand auf dem, da würde man viel zu blöd vorkommen als Spieler. Also folgende Situation. Es stand dann irgendwann 1 zu 1, glaube ich.
Ja.
Und das Spiel kam langsam zum Ende. Und Barcelona haben sich dann den Ball hinten, die Alas hin und her gespielt und der Fixos. Und dann auf einmal, war auch kein Torwart im Tor, kickt einfach einer der Spieler einfach den Ball ins eigene Tor.
Ja.
Zack. Oh. Barcelona liegt also 2-1 hinten. Perfekt, man muss nicht gegen International spielen, man wird Zweiter. Die Buffaloer Erster. Man vermeidet das wirklich das beste Team dann in der nächsten Runde und erst im
Das war so.
Finale. Zu den Anreizen kommen wir später, warum das eventuell der Fall war.
Das Lustige ist ja, Barcelona hatte dann ja immer, weil es ein Eigentor und so weiter gab, wieder Anstoß. Und dann gibt es da Szenen, dass der Ball zurück zum Torwart gespielt wurde und der Torwart aus Versehen den Ball kurz hinter der Linie annimmt und
Genau,
so
er tut
irgendwie.
noch, genau, er tut noch
Genau.
so, als ob er ihn aus Versehen zu spät annimmt. Es ist
Genau.
echt
Es ist
bizarr.
so, es ist bizarr und es ist peinlich. Und was das Geile ist, die Bufala hatte auch irgendwie keinen Bock da drauf. Also die haben das, ne, die haben dann eine Retourkutsche, kann man das so sagen? Die wollten dann auch Eigentore schießen oder wie kann man das sehen? Was hat Barcelona dann gemacht? Das ist
Ja, genau.
nämlich
Man
die
denkt ja, okay,
Verlust.
es kann nicht bizarrer werden. Dann, die Amerikaner haben dann, da sind auch Interviewpartner, die meinten, die Amerikaner wollten es eigentlich gar nicht. Aber was willst du denn machen? Das ist einfach so komisch alles. Ja.
Ist es so?
Also haben die Barcelona hat den Strafraum von Di Bufala verteidigt. Man hat
Genau.
also bei
Sogar der.
einem Kick Di
Ja.
Bufala auf 3 Meter vom eigenen Tor hat man eine eigene Defensive schön in der L-Stellung aufgebaut.
Es gibt da eine Szene oder es gibt Szenen, guckt euch das an. Der Torwart von Di Bufala hat den Ball. Der kann halt den Ball nicht ins eigene Tor werfen. Beim Abwurf. Der versucht die ganze Zeit einen Spieler zu finden von sich, den er den Ball zuwerfen kann, aber dann läuft der Torwart von Barcelona bei denen ins Tor und die Barcelona-Spieler dazu. Es ist so aberwitzig und oh Gott, was da passiert, dann, dass der Torwart von Barcelona, die Bufala, da irgendwie den Ball ins eigene Tor, ich verstehe es nicht, aber es ist so lustig,
Also,
dass
es
man, es ist so bizarr, es ist das Gegenteil von das, was wir unter Sport verstehen am Ende des Tages.
unglaublich. Also, wo der Torwart noch angerannt kommt von Barcelona, wie du schon sagst, in das Tor geht,
Ja.
um die Bälle zu verhindern, dass es kein
Vom
Eigentor
Gegner.
gibt.
Ach, wichtig für die Regeln, er darf natürlich nicht im gegnerischen Tor mit der Hand spielen. Er hat sich einfach nur reingestellt. Genau wie alle anderen Barcelona-Spieler, die dann die eigenen Spieler, also die Verteidiger von die Bufala verteidigt haben. Oh Gott, es ist unfassbar. Es ist so unfassbar.
Ja.
Als ich das gesehen habe, Daniel, es war. Also die sprechen in dem Video auch von einem ethischen Dilemma. Aber es ist doch kein ethisches Dilemma. Es ist ja eigentlich ein Anreizdilemma in der Hinsicht, dass man hier schlussendlich nicht auf international treffen wollte. Und jetzt haben wir uns ja auch Gedanken gemacht, warum kam das so weit? Ne? Also
Warte mal,
was für Anreize
vielleicht
sind da?
ganz kurz nur, damit man das auch mal, bevor es zu den Anreizen kommt, wirklich
Ja.
auch weiß, warum man nicht gegen International spielen wollte im Halbfinale. Schlägt dann International, nämlich die Bufala, die ja nun Erster waren in der Gruppe mit 11 zu 0.
Ja.
Ja, also es war ganz klar, warum auch Barcelona hier den brasilianischen Vertreter umgehen wollte. Barcelona gewinnt dann 7 zu 5 gegen Bunga Mellati Tilburg, auch recht stark fand ich damals. Und dann im Finale zum Glück gewinnt International und nicht Barcelona, hat man auch im Video natürlich haben auch nochmal alle gesagt. Alle, die in diesem Turnier natürlich das dabei waren, haben sich alle waren alle gegen Barcelona, ja. Also wenn das noch belohnt worden wäre, dieses Verhalten, ja, ganz krass. Ja, okay, jetzt kannst du,
Ja.
Sebastian.
Man hat sich aus Barcelona anscheinend gehofft, dass man irgendwie ins Finale kommt und dann vielleicht mit Glück gewinnt. Unabhängig davon ist eine Finalteilnahme besser als eine Halbfinale, nur eine Halbfinalteilnahme. Sicherlich auch bei so einer Futsal-Club-WM, die dann ja irgendwie auch dort irgendwie privat organisiert, vielleicht mit einem privaten Sponsor versehen, was auch immer, auf jeden Fall auch mehr Einnahmen sicherlich generieren, als wenn du jetzt im Halbfinale ausscheidest. Und wir haben ja schon darüber gemunkelt. Wir stellen uns vor, warum ist das so passiert? Der ökonomische Anreiz. Barcelona zu der Zeit im Fußball sicherlich nicht gut mit der ökonomischen, ich sag mal, Kompetenz. Und so auch, dass die Futsaler sicherlich jetzt auch da darauf angewiesen waren, da so weit wie möglich zu kommen, um was mitzunehmen. Und dann hattest du hier auf einmal Ethik und Ökonomie in einem Konflikt. Oder was sagt Sportethik? Na, weil das, was da passiert ist. Ey, Daniel, ich kann, wenn ich das mir einfach nur vor Augen nochmal führe, ich habe es jetzt gerade mir nochmal angeschaut, kurz so nebenbei, was die da gemacht haben. Dass sie da das Tor des Gegners verteidigt
Du
haben,
musst dir
nur
doch
dass.
blöd dabei vorkommen. Du musst dir
Ja.
doch. Ich verstehe. Also, das ist wirklich. Welche Anreize. Also, oder anders gesagt, die Anreize müssen so groß gewesen sein, dass die Spieler so etwas machen. Das heißt, diese Nicht-Prämie, eventuell, das ist ja unsere Theorie, dass, wenn man nicht ins Finale kommt, die Spieler keine Prämie bekommen, was sehr sicher war, wenn man auf international im Halbfinale trifft, dass man sich mit dem Verband überworfen hat, über diese Konstellation, um dann den Verband zu zeigen, jetzt zeigen wir es euch. Irgendwie sowas. Einmal man wollte das Geld und man wollte gegen den Verband arbeiten, weil wer macht denn sowas? Also was, das, ey, das, du brauchst so eine intrinsische Motivation als Keeper, das übers Herz zu bringen, da in das andere Tor zu stürmen und dich wie so ein Affe aufzuführen.
Es war echt, es war so ein Affentheater. So war es. Also wirklich, es war ganz skurril und ich glaube, alles dazu ist gesagt und wir konnten es auch gar nicht so beschreiben, wie es die Bilder hergeben. Man soll sich es einfach anschauen. Es ist aber einer der größten Sportskandale und ich habe es ja Sportskandal Slapstick nochmal genannt, weil es einfach wirklich wie ein Schauspiel aussieht. Ein Schauspiel Improvisationstheater der schlechtesten Natur. Wirklich,
Also
schlechtesten
wirklich,
Natur, wirklich.
habe ich noch nie davon, von diesem Umstand habe ich noch nie gehört. Man findet im Netz auch Wikipedia-Seiten darüber, aber eher als Randnotiz. Man
Ja.
findet dann die zwei Videos auf YouTube. Es gibt noch eine andere Zusammenfassung. Aber das war es dann auch schon. Das ist wirklich keine gute Coverage im Fußball. Cordoba, klar, da reden wir heute. Da findet man endlos viele Dokumentationen darüber, über dieses,
Ja,
über
aber ich glaube,
Das
wenn man
bizarrste
selbst,
Futsalspiel der Welt.
weißt du, ja, aber es war auch unsere ein, es war ja die deutsche Beteiligung in dem Spiel, ne? Deswegen, also wenn du
Ja.
selbst beteiligt bist, ist das in deiner Blase. Ich glaube, im spanischen Futsal wird das auch eher bekannt sein, aber ich kann dir auch sagen, als ich in Spanien, das war nie ein Thema, aber gut, da war ich auch in dem Alter, da war ich, habe ich zwar schon mit dem Futsal Kontakt gehabt, aber ich habe mich jetzt nicht für die Futsal-Club-WM in dem Alter interessiert. Und das war für mich überhaupt nicht bekannt bis dahin und habe das jetzt auch tatsächlich das erste Mal gesehen. Sicherlich werden einige Hörer von uns sicherlich schon mal davon gehört haben oder gesehen haben, aber wir finden es einfach aberwitzig und ich glaube, andere, die das schon kennen oder kannten, werden eine ähnliche Wahrnehmung gehabt haben am Anfang. Weil es ist auch irgendwie lustig am Ende. Lustig,
Jetzt
weil es
wäre mal
einfach so
der
schlimm ist.
Zeitpunkt für so eine klassische Sendung, die 10 bizarrsten Spiele des Futsals, wie es früher bei RTL 2 oder so diese Sendung gab.
Ja,
Die 10 größten Unfälle
Kin im
oder.
Halle gegen Hott oder was war das nochmal mit den 100 zu 0 oder so? Wo hatten wir das nochmal? Das hätte ich auch gerne gesehen. Das war
Ja,
bestimmt ähnlich.
stimmt, davon gibt es keine Videos.
Ich frage mich immer noch, wie ist das passiert? Was hat man gemacht, dass man da so viele Tore schießen kann? Also da muss ja der Gegner aus dem Tor rausgelaufen sein, gefühlt. Also
Ja,
unfassbar.
CFC Hertha weiß, wie es war.
Ach, CFC
Irgendwann
Hertha war es.
in 10 Jahren laden wir nochmal einige Spieler ein, die nochmal genau erzählen, wie man so viele Tore schießen kann, wenn der Gegner beim Anschluss den Ball hat.
Also was muss der Gegner machen? Also das ist ja so wie der Torwart von Barcelona, den zum Torwart spielen und dann, oh, ich habe ihn zu spät angenommen. Ach Gott. Naja, Daniel, aber echt, das ist ein Highlight für mich. Einfach, wenn man sieht, der Belustigung. Und wie gesagt, ich wiederhole es, Empfehlung angucken. Ist interessant. Ist Teil der Futsalgeschichte. So ist
Ja.
es eben. Und halt auch für uns alle kein erfreulicher eigentlich. Ne?
Nee, aber war doch mal ein schönes Futsal-Weihnachtsgeschenk eigentlich für alle. Ja, eine
Futsal-Weihnachtsgeschichte.
schöne Futsal-Weihnachtsgeschichte. Das passt doch eigentlich.
Ja, da bei denen kam aber die Rute am Ende des Tages und nicht die Geschenke. So, ja, Daniel, das ist tatsächlich unsere. Ist das unsere letzte Sendung vor Weihnachten? Machen wir noch eine? Nee, ne? Ich
Nee, vor
glaube nicht, oder?
Weihnachten nicht mehr, aber danach vielleicht noch. Können wir ja zwischen
Mhm.
Weihnachten, Neujahr mal schauen. Ich bin dann auch unterwegs, mal in der alten Heimat in Thüringen, ob ich da überhaupt
Ja.
Zeit finde. Okay, müssen wir mal
Ja.
schauen.
Deswegen, also wir haben ja vorwiegend wöchentlich gesagt, ne? Wir sind der Podcast, der vorwiegend wöchentlich kommt. Genau.
Genau.
Genau, wir schreiben, das ist der heutige Titel, vorwiegend wöchentlich Wutzahl. Oder wie wollen wir es nennen? Also irgendwie sowas. Das hast du heute ja reingebracht. Nee, Daniel, wir haben nichts mehr auf dem Schirm, oder? Hast du noch
Es war
was?
doch auch richtiges Feuerwerk an News. Eine
Ah.
Stunde 14 durchgefeuert, noch mit dem bizarrsten Futsalspiel der Geschichte. Hey, come on, das war eine gute Weihnachtsfolge.
Ja, so ein bisschen, wie sagt man das mal so? Nee, alles gut. Ist ein bisschen so arrhythmisch gewesen. So. Ich habe mich heute irgendwie so, vom Gefühl kam ich heute nicht immer rein, muss ich sagen.
Ach, tut
Aber
mir leid.
nee, das ist okay. Es ist okay. Ist auch dem geschuldet, was ich alles an Aufgaben zuvor hatte. Alles in Ordnung. Es hat mich gefreut. Es war auf jeden Fall spaßig. Und der Skandal am Ende war noch gelungen, fand ich. Gut, Daniel, mein Lieber, dann wünsche ich dir und auch allen anderen da draußen frohe Feiertage, falls wir uns vorher nicht mehr hören oder lesen, was auch immer. Wir werden noch bis zu den Feiertagen auf jeden Fall, Daniel, das verspreche ich dir auch nochmal hier live, noch einen Post raushauen wegen unseren Tafelgeschichten, ne? Taktiktafel mit My
Ja.
Tactics. Ja, das kommt noch. Habe ich mir diese Woche auf jeden
Unser
Fall vorgenommen.
Chefdesigner da drüben auf der anderen Seite auch, ne? Ja.
Ja, das ist das Leben manchmal. Das Leben holt einen manchmal ein. Und dann wünsche ich allen frohe Feiertage und ich hoffe, wir hören uns und dann auch zwischen den Feiertagen und Neujahr. Ansonsten sollte es nicht geschehen, denn wir sind vorwiegend wöchentlich unterwegs hier. Dann wünsche ich allen noch einen guten Rutsch, einen schönen Jahresausklang. Daniel, es war mir eine Freude.
Ja, auch von mir. Alles schöne Weihnachten, besinnliche Tage. Bis dann. Ciao.